ganz platt weitermachen und lauter werden. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie toll die sind, wie solidarisch die waren, die alle Maßnahmen klaglos ertragen. Als dann wieder alles offen war und sie wieder feiern konnten, kam sofort Mecker, Mecker hier. Dann denke ich mir, die waren so toll und so großartig und so solidarisch und keiner dankt ihnen.
Dann wird natürlich immer gesagt, die Jugendlichen haben gar keine richtigen, echten sozialen Kontakte. Ich bringe dann immer das Beispiel, dass ich sage, wir haben eigentlich immer ein sehr positives Bild von jungen Menschen, die Bücher lesen. Aber die Praxis des Bücherlesens ist absolut asozial. Dagegen sind soziale Medien, der Austausch, die Vereinbarung von Treffpunkten, der Aufbau von Netzwerken etwas sehr Soziales und sehr Reales.
Die Lehrerrolle, die Rolle der Lehrkraft muss sich jetzt ganz schnell ändern, sonst verliert sie an Autorität. Der Lehrer, die Lehrerin ist nicht mehr die überlegene Wissensbeschafferin, sondern ist der Lernbegleiter, die Lernbegleiterin, ein Coach. Dieser Rollenwandel, der muss sich jetzt im Schulsystem abspielen und da tun wir uns in Deutschland sehr schwer, weil wir aus einer anderen Tradition kommen.
Willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs über das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung mit Professor Hurelmann, Professor Bauer und Professorin Quetzel. Falls du neu dabei bist, empfehle ich dir zunächst, einen Blick auf den ersten Teil dieses Videos zu werfen. Und hier auch nochmal der Hinweis auf unseren Podcast zu diesem Gespräch, den du schnell und kostenlos hier herunterladen kannst, um ihn zum Beispiel ganz gemütlich auf der Couch zu haben. Jetzt nichts wie los und viel Spaß!
Ich würde noch einmal zu den digitalen Medien zurückgehen und auf eine Art von Perfektionszwang zu sprechen kommen. Ist es ein falscher Eindruck, den ich habe, dass gerade digitale Medien und Social Media ein sehr perfektes Bild vom Sein zeichnet, dem Jugendliche heute kaum noch entsprechen können?
Na, unbedingt. Das ist, glaube ich, das, was wir vorhin schon so angedeutet haben mit diesem Druck, der auf den Jugendlichen, dieser Druck, das besondere, glückliche, erfüllte Leben. Und das in den sozialen Medien stellt man das ja dar. Da sagt man ja, also man spricht schon auch von Schwächen, aber in der Regel immer erst dann, wenn man sie überwunden hat oder als kleine, akzeptable Teile eines selbst, aber nicht als wirklich hier, na, da geht's mir gar nicht gut, sondern ich präsentiere mich ja als erfolgreich, glücklich, man postet die Urlaubsfotos, die Events, das Rockkonzert, das sind ja Inszenierungen und die bauen ja Druck auf. Und dazu macht man sich dann natürlich noch schöner mit allen möglichen medialen
die Filter,
Möglichkeiten, genau. Ja. Und denkt dann vielleicht auch noch, dass alle in echt so aussehen, obwohl man natürlich weiß, dass nicht so ist, aber das bezieht sich dann eben nicht nur auf Aussehen, sondern auf alle Ebenen des Lebens. Es gibt immer jemanden, der ist viel, viel erfolgreicher als ich. Und diese Vergleichsmasse hat sich einfach potenziert. Weil früher hat man sich vielleicht mit den Leuten in seiner Klasse verglichen oder mit den Leuten im Dorf, aber das war so überschaubar. Und heute hat man immer die Welt als potenzielle Vergleichsgruppe. Und da ist es natürlich viel schwieriger, mal im oberen Mittelfeld mitzuspielen, als klar.
Da gehört der Begriff Resilienz übrigens auch rein. Ne? Also ich brauche heute die Fähigkeit, meine eigenen Maßstäbe zu haben und nicht total abhängig zu sein von den Maßstäben anderer. Dennoch aber im Einklang mit der Umwelt zu sein. Also ich muss schon auch sozial integrationsfähig bleiben. Aber in einer Krisensituation, in der wir heute alle leben und für Kinder und Jugendlichen sind die natürlich besonders drängend und hart, weil sie zu früh im Leben erlebt werden, muss ich die Fähigkeit heute unweigerlich aufbauen, dass ich Nackenschläge wegstecken kann und mit Unsicherheiten lebe und trotzdem einen eigenen Kurs fahre. Man das als Widerstandsfähigkeit, als Resilienz bezeichnet, das kann man tun. Wir verwenden im Modell der produktiven Realitätsverarbeitung etwas stärker den Begriff der Ich-Identität, also als ein stabiles Bild von der eigenen Persönlichkeit und der Fähigkeit, eben die persönliche Entwicklung und die soziale Integration miteinander zu verbinden. Aber das führt dann zu dieser Widerstandsfähigkeit. Wenn ich diese Ich-Identität habe, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, die Stärke, auch mit schwierigen Situationen umzugehen, immer in Kenntnis meiner eigenen Stärken und Schwächen, das ist die Voraussetzung für Resilienz.
Ich hätte nur ergänzt, weil das Thema natürlich so spannend ist, weil es uns in der Forschung gerade erst neu begegnet. aus der Theorieperspektive müsste man sagen, so wie Sie es auch formuliert haben, da gibt es Optimierung mit allen Möglichkeiten, die der technische Fortschritt zur Verfügung stellt. Und man fragt sich dann, was machen diese Menschen eigentlich, wenn sie sich im realen Leben treffen, ohne Filter, ohne Optimierungsmöglichkeiten. Und es funktioniert ja gut. Es geht ja reibungslos weiter. Und wir erfahren dann von den Jugendlichen, dass es natürlich schon mit einkalkuliert ist, dass man weiß, welche Bühne die digitalen Medien darstellen, was das normale Leben ist. Sie gehen natürlich viel kompetenter damit um, als wir uns das theoretisch vorstellen. Sie reduzieren auch mal den Betrieb in den sozialen Medien. Das heißt, dieser Lerneffekt, von dem wir glauben, das können doch eigentlich erst Erwachsene, das machen junge Menschen schon. Aber auch da gilt, wir wären falsch beraten, wenn wir sagen, das überfordert Jugendliche. Das haben Jugendliche in den meisten Fällen schon im Griff und bilden dann das aus, was wir Ich-Identität oder Resilienz nennen und haben die Fähigkeit, damit umzugehen. Ich will dafür noch ein Beispiel geben, weil es eine Diskussion ist, die wir immer führen. Und wenn wir eingeladen werden zur öffentlichen Veranstaltung, kommen auch immer von Erwachsenen, kommen immer die Fragen zur Digitalisierung und zu den Gefahren. Und dann wird natürlich immer gesagt, die Jugendlichen haben gar keine richtigen, echten sozialen Kontakte mehr. Und ich bringe dann immer das Beispiel, dass ich sage, wir haben eigentlich immer ein sehr positives Bild von jungen Menschen, die Bücher lesen. Und je länger lesen, desto besser. Aber die Praxis des Bücherlesens ist ja auch mit einem Medium, wird mit Medien verbunden und ist absolut asozial. Ja, also da wird nur alleine gelesen, da geht man zu niemandem hin, spricht mit niemandem analog, ist nur in seiner Gedankenwelt komplett abgetaucht, manchmal auch sehr lange. Dagegen sind soziale Medien, der Austausch, die Vereinbarung von Treffpunkten, der Aufbau von Netzwerken etwas sehr Soziales und sehr Reales, muss man sagen. Das heißt also, wir müssen ein bisschen auch mit dieser Bewertung und Entwertung von bestimmten Medien müssen wir kompetenter umgehen. Weil so wie wir vorgehen, würde der vorherige Konsum von Büchern und so weiter gar nicht funktionieren. Ja, das wäre etwas, das müssten wir verdammen, weil das eine ganz abstrakte Tätigkeit ist.
Ja, das wird viele Schülerinnen und Schüler sehr freuen, was Sie gerade gesagt haben, weil sie sich wahrscheinlich sehr damit identifizieren und abgeholt fühlen. Wir haben jetzt sehr viel über die Mediatisierung von Jugend in Deutschland gesprochen. Ich würde gerne den Blick noch ein wenig wenden auf krisenhafte Sozialisation und auf Probleme im Bereich der Sozialisation. Und Mumen, ein Jugendlicher, hat dazu eine Frage gestellt, die ihn persönlich beschäftigt.
Hallo, hier ist Mumen. Lieber Professor Höremann, lieber Professor Gunzel, lieber Professor Bauer. Nicht jeder Jugendliche hat eine Standardbiografie. Welche Auswirkungen haben Krieg, Flucht und andere traumatische Erfahrungen auf den Sozialisationsverlauf von Jugendlichen? Danke.
Ich fange eben kurz an. Idee des Modells der produktiven Realitätsverarbeitung ist dafür, Begriffe an ein analytisches Konstrukt zur Verfügung zu stellen. Und da kommen wir am schnellsten vorwärts, wenn wir wieder auf den Bereich der Entwicklungsaufgaben schauen. Wie beeinflusst eine solche, nehmen wir mal die Fluchtsituation, die verschiedenen Entwicklungsaufgaben? Und da ist der Bereich von Bilden und Qualifizieren einer, wo man klar sagen kann, ja, sprachliche Probleme, soziale Anpassungsprobleme in Kindergarten oder Schule spielen eine Rolle. Aber ansonsten ist eigentlich das Fluchtereignis nicht direkt etwas, was die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgabe blockieren kann. Schwieriger wird es im Bereich soziale Kontakte. Hier sind die Sprachprobleme, hier sind die sozialen Andersartigkeiten und persönlich anderes Aussehen und dergleichen schon eine erhebliche Last und blockieren möglicherweise den ganzen Prozess des Aufbaus von Bindungen und von Beziehungen auch im späteren Jugendalter. Im Entwicklungsbereich des Umgangs mit Freizeit- und Medienangeboten, ja, würde ich wieder sagen, halten sich die Probleme in Grenzen, sind nicht ganz spezifische Wirkungen einer Fluchterfahrung, aber wieder im letzten Sektor der Wertorientierung des sozialen und politischen Engagements, da kann das sehr scharf sein, weil ich eben aus einer völlig anderen Kultur mit völlig anderen Erwartungen komme. Das nur mal ganz kurz. Also das Modell legt immer Wert darauf, dass zunächst analytisch anhand der Begriffe, hier zum Beispiel mit Hilfe der vier Dimensionen, der vier Cluster von Entwicklungsaufgaben, erst einmal alles eingekreist werden kann. Kann man auch mit anderen Krisen, ne? Mit Corona-Pandemie. Wie hat die Entwicklungsaufgaben beeinflusst und so weiter. Das ist der Ausgangspunkt, das wollte ich nur eben zu Beginn sagen. Also da setzt immer die Analyse an.
Ich würde mal direkt anschließen, also weil das sehr schön beschrieben ist aus der Perspektive der Entwicklungsaufgaben und deswegen mögen wir diesen Begriff auch so, ja, weil er uns genau darauf aufmerksam macht, dass junge Menschen vor Aufgaben gestellt sind und die dann Auswirkungen haben auf ihre gesamte Biografie. Aber man darf den Begriff auch nicht überstrapazieren. Wir sprechen in der Einführung in die Sozialisationstheorie, wenn wir von Prinzipien sprechen, dann auch eher von lebenslaufspezifischen Anforderungen der Realitätsverarbeitung. Und das ist die andere Perspektive, die Klaus Hörmann auch gerade nannte. Es kann im Lebenslauf Anforderungen geben, auf die wir nicht eingestellt sind gesellschaftlich. Die sind nicht normativ vorgeprägt, wie Qualifikation, wie Partnerschaft, wie Erwerbsleben etc., sondern das sind Dinge, die haben mit einem je individuellen Lebenslauf zu tun. Und da spielen Gewalterfahrungen eine große Rolle oder Krankheit, eine eigene, die ich habe, oder in der Familie, frühe Erfahrungen mit Tod, Trennung oder Scheidung in der Familie oder was wir in den letzten Jahren natürlich sehr stark diskutieren, der Einfluss von Fluchtbiografien, Migrationsbiografien. Da sind junge Menschen vor riesige Aufforderungen gestellt. Deswegen ist die Frage so wichtig und da müssen wir das große Raster verlassen, was eher soziologisch ist, wo wir sagen, es gibt bestimmte Lebensbereiche und da werden wir individueller, da werden wir psychologischer und auch pädagogischer und dann müssen wir genau darauf schauen, welche Erfahrung macht jemand. Wenn wir dann wieder sammeln, diese Erfahrungen, dann wissen wir, diese Generation Flucht, die wir seit vielen Jahren beobachten und natürlich mit 2015 und dem Syrienkrieg ein ganz markanter und schlimmer Höhepunkt, die hat wahnsinnige Probleme durchzustehen im Schulsystem, im Übergang in das Erwerbsleben, leisten wirklich ebenso Wahnsinniges und ebenso Unvorstellbares und davon lernen wir im Moment. Ja, das ist also quasi die Erfahrung, die wir machen, um sie dann wieder in die Hilfesysteme, in das Bildungssystem rückzutransportieren, um zu sagen, so geht es beim nächsten Mal, wenn eine solche Situation auftaucht, noch besser.
Ich, in meinem Unterricht habe ich immer wieder gemerkt, dass gerade Geflüchtete die vier Entwicklungsaufgaben gewissermaßen als Checkliste abarbeiten und ganz schockiert dreinblicken und sagen, ich bin 19 oder 20, gehe immer noch zur Schule und spreche die Sprache nicht richtig. Ich habe keinen Partner, keine Partnerin, ich habe kein Geld und ich darf noch nicht mal wählen gehen oder bin irgendwie integriert und machen quasi überall ein Kreuz statt eines Hakens und fühlen sich dann tatsächlich relativ schlecht daher und fragen mich, bin ich denn jetzt überhaupt nicht erwachsen oder kann ich nicht erwachsen werden? Und das stellt die schon vor Herausforderungen.
Ja, das ist der Nachteil des Konzeptes. Das muss man klar sagen, dass wenn man das nicht richtig kommuniziert, den Eindruck vermittelt, hier handelt es sich um Dinge, die man erledigt haben muss. Und das ist nicht richtig. Das ist eine grobe Schablone, wo wir sagen, es gibt normative Erwartungen der Gesellschaft. Und dann müssen wir wieder auf die sehr individuellen Pfade schauen und auf die Pluralisierung, die wir haben von unterschiedlichen Lebensläufen, die einfach damit zusammenhängen, wie, wo, unter welchen Bedingungen ein Leben geführt werden kann.
Ja, da sind wir wieder bei Fragen zur Entwicklungsaufgabe binden und der Unklarheit vieler Schüler, die tatsächlich auch mir dann geschrieben haben, dass sie gar nicht sicher sind, wie es sich denn verhält bei homosexuellen Partnerschaften, wo keine Kinder später, wo potenziell keine Kinder da sind oder Jugendliche, die sagen, sie wollen sich nicht feste binden, sondern lieber sehr viel wechselnde Partnerschaften haben. Bedeutet das dann im Umkehrschluss, und die Antwort haben Sie ja gerade schon gegeben, bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass ich nicht erwachsen bin oder nicht erwachsen werden kann? Ja, und die Antwort ist halt, nein, genau. Das bedeutet das
nein,
nicht.
Nein, das bedeutet es natürlich nicht, aber trotzdem, auch als homosexuelles Paar überlegt man sich ja, wollen wir vielleicht doch Kinder? Und wenn ja, wie kriegen wir die denn? Wie machen wir das denn? Oder sind wir ohne Kinder glücklich? Und also das heißt ja nur, dass man sich, also wir leben nun mal in einer heteronormativen Gesellschaft und dieser Druck in ja monogame Zweierbeziehungen sind stark. Und dazu, damit muss man sich auseinandersetzen. Und wenn man dann für sich den Weg findet, nein, das möchte ich nicht, ich möchte anders leben, ich möchte weiter als Single leben oder eben als homosexuelles Paar mit oder ohne Kinder oder auch zu dritt, wie auch immer, dann, wenn man sagt, ja, das ist genau mein Weg und meine Identität und meine Antwort darauf, dann hat man diese Entwicklungsaufgabe ja ganz hervorragend. Also es sind gemeistert, es sind Herausforderungen und Anforderungen und die sind schon normativ, aber man muss sie nicht normativ erledigen. Von daher sind die natürlich erwachsen, wenn sie sich erwachsen fühlen.
Also nicht im Sinne einer Checkliste.
Ja, nee, das ist ja auch ein Gewinn, ein historischer Gewinn einer demokratischen Gesellschaft, ne? Dass sie jetzt etwa die Entwicklungsaufgabe binden, dass wir nach wie vor eine normative Vorstellung haben. Aber wenn ich sie nicht genau erfülle oder sogar verletze, dann eine große Toleranz ist für alternative Lebensentwürfe der Bindung und der Beziehungsgestaltung. Das ist ein enormer historischer Gewinn. Und ganz wichtig, ich kann das nur unterstreichen, ganz wichtig deutlich zu machen, wenn wir dann mit dem Konzept Entwicklungsaufgabe, da steckt ja das Normative jetzt drin, arbeiten, dann ist immer klar, ob ich sie bewältigt habe oder nicht. Das entscheidet nicht nur die Gesellschaft und nicht nur die soziale Erwartung, die von außen an mich herangetragen wird, sondern das entscheide auch ich. Das ist ein historischer Gewinn, dass wir in Gesellschaften leben, in denen das, die persönlichen Maßstäbe so wichtig sind, um zu definieren, ob ich mit meinem Leben zufrieden bin oder nicht. Das überlasse ich vielleicht in einer Diktatur dem diktatorischen Regime, aber in einer Demokratie entscheide ich das selbst mit.
Ich würde gerne mit Ihnen noch einen Blick in das Schulsystem werfen, was ja sehr viele Schüler beschäftigt. Und es wird ja sehr oft gemeckert und festgestellt, wie viele Defizite herrschen. Ich würde gern die Schule betrachten, das System Schule betrachten im Hinblick auf Identitätsförderung.
Machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause. Falls du nämlich merkst, dass dir das alles etwas zu schnell geht oder dein Finger kribbelig auf der Maus liegt, haben wir genau das Richtige für dich. Hören und entspannen. Wir haben das Gespräch in Form eines Podcasts umgearbeitet. Und wenn du jetzt auf den Links in der Infobox klickst, kannst du das ganze Gespräch als Podcast auf dein Handy laden und einfach von überall aus hören. Und falls du merkst, dass dich das Thema generell interessiert, hey, super, wirf doch gerne auch einen Blick auf weitere Videos in diesem Kanal. Zum Beispiel zur Frage, wie erzieht man eigentlich richtig? Oder warum unser Schulsystem kein Bildungssystem sein kann? Jetzt aber nicht zu weiter mit unserem Gespräch. Viel Spaß!
Wenn Sie einen Wunsch äußern könnten an das System Schule, welchen würden Sie äußern, damit das Schulsystem Jugendliche darin unterstützt?
Unheimlich gerne. Da habe ich nämlich gerade ein ganz tolles Projekt, ein persönliches und ein Forschungsprojekt. Nein, meine Antwort ist mehr Mitbestimmung, weil wir hatten wirklich ein ganz tolles Projekt in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich und haben die Jugendlichen gefragt, wo können sie in der Schule mitbestimmen oder ist Schule eigentlich ein fast demokratiefreier Raum und wenn ja, warum denn eigentlich? Also wie ist das denn? Und wenn, und haben geschaut, können sie mitbestimmen und wo wollen sie denn mitbestimmen? Und das Lustige ist, dass sie teilweise bei so Schülerrat, Schülerparlamenten, wie auch immer das dann in jeweiligen Ländern heißt, da können sie mitbestimmen, aber wo sie mitbestimmen wollen, das ist im Unterricht und bei der Hausaufgabenfestlegung und bei den Themen. Und zwar nicht unbedingt, um sich davor zu drücken, nach dem Motto, der beste Unterricht ist keiner, sondern tatsächlich, um zu sagen, das finde ich spannend, in dieser sozialen Form möchte ich lernen, hier möchte ich mich vertiefen. Da haben die ein unglaubliches Bedürfnis nach. Und dann macht der Unterricht mehr Spaß, sie sind motivierter zu lernen. Wir haben dann auch Schulen gefunden, wo es ein hohes Maß an Mitbestimmung gibt, auch im Unterricht. Und das ist einfach eine andere Schule. Und da ist, glaube ich, ein großes Bedürfnis von Jugendlichen da zu mehr Mitbestimmung. Und das fände ich ganz, und das erhöht ja dann auch die Selbstwirksamkeit, die Freude am Lernen, das Miteinander, das Gefühl, das ist meine Schule, das ist mein Ort, ich verspringe hier nicht nur Zeit. All das würde aus meiner Sicht das Schulsystem wirklich verbessern.
Zumal man sich, das ist meine Erfahrung aus Lehrerperspektive, an Regeln auch eher hält und Dinge wertschätzt, wenn man sie mitgestaltet. Ne? Das hat ja auch etwas mit Wertschätzen, mit Kennenlernen des Wertes zu tun. Ja. Herr Professor Bauer, was schwebt Ihnen vor? Wie könnte man Schule umgestalten, dass sie identitätsfördernder wird?
Tja, auf jeden Fall permanent in Bewegung bleiben und auch in dieser Form sich mit modernisieren. Ein anderer Aspekt ist der der weiteren Enthierarchisierung in diesen Beziehungen in der Schule. Gudrun Quenzel hat das gerade schon angedeutet. Es muss mehr im Team gearbeitet werden. Wir haben ja eine Schule, die ist so, wie sie jetzt ist in Deutschland, vielleicht 150 Jahre alt. Das ist ein relativ kurzer historischer Zeitraum. Da hat man sich eine bestimmte Form des Lernens angewöhnt in großen Gruppen mit ein oder zwei Leitfiguren vorne, die vorgeben. Das ist nicht mehr richtig zeitgemäß. Ja, die Curricula, die Kerncurricula, die Lehrpläne engen sehr stark ein. Lehrkräfte sind heute gezwungen, ein straffes Tempo zu haben. Und dann quasi nach links und rechts zu schauen, Freiräume zu schaffen für Individualität beim Lernen, ist kaum möglich. Schule muss sich in der Hinsicht auch darauf zubewegen, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Bedarfe haben. Ja, wir haben ja Schülerinnen und Schüler, die funktionieren ganz toll. Die machen all das, was Schule will. Wir haben aber auch Schülerinnen und Schüler, für die sind die Anforderungen hoch. Zum Beispiel, weil sie geflüchtet sind, weil sie eine zweite Sprache perfekt lernen müssen. Manchmal aber auch, weil die Eltern nicht ausreichend unterstützen können. Mal fehlt das Geld, mal fehlt die Erfahrung im Bildungssystem. Das haben wir über Jahrzehnte noch nicht geschafft, in der Ausbildung von Lehrkräften so zu installieren, dass wir Profis herausbekommen, die sich genau darauf einstellen können. Und wenn diese Schülerinnen und Schüler, die schon beim Lernen Schwierigkeiten haben, sich nicht voll akzeptiert fühlen, dann gehen sie in diese Risikospirale hinein, die wir im Modell der produktiven Realitätsverarbeitung ja auch beschreiben. Und das, wenn wir auf diesen Ebenen in Bewegung bleiben, um das Bild nochmal aufzunehmen, ich glaube, dann kann man auch das, was man mit Schülerförderung meint, auch tatsächlich realisieren. Ja.
Wobei da ja tatsächlich im System Schule zwei Seiten der Medaille immer miteinander im Widerspruch stehen, nämlich das Ringen um Standardisierung und Vereinheitlichung von Schülern in leistungshomogenen Gruppen, altershomogenen Gruppen, die alle mit dem gleichen Lernziel zum Schluss völlig homogenisiert herauskommen, und dann das Bestreben nach individueller Förderung. Und das, ja, das ist tatsächlich ein Kampf in Schule, der, ich weiß gar nicht, ob der systemisch zu lösen ist.
Na, dadurch machen wir wir fördern eine schizophrene Ausgangsbedingung, nicht? Genauso wie Sie es gerade beschrieben haben. Das wird von Schülerinnen und Schülern auch so wahrgenommen. Sei besonders und individuell, aber erfülle Standardnormen. Und das kommt nicht gut an. Das muss natürlich dringend geändert werden. Das ist momentan nur eine Behelfslösung. Das kann nicht die Idee sein für das Lernen im 21. Jahrhundert.
Nochmal auf die Kernfrage zurück. Wie kann die Schule als Bildungsinstitution die Ich-Identität von Schülerinnen und Schülern stärken? Ich gehe nochmal ganz konsequent auf das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung ein. Eine Ich-Identität kann ich entwickeln, wenn ich, so wie wir das diskutiert haben, nach gesellschaftlichen, aber auch nach persönlichen Maßstäben die großen Entwicklungsherausforderungen, die Entwicklungsaufgaben bewältige. Wenn ich das schaffe, dann habe ich die Voraussetzung, meine Persönlichkeitsentwicklung voranzubringen. Und dann habe ich auch die Chance, dieses Gefühl von unverwechselbarer Persönlichkeit zu sein und zugleich gesellschaftlich integriert zu sein, zu verbinden. Und dann habe ich die Ich-Identität. Wenn eine Schule das schaffen will, wenn eine Schule das erreichen will, muss sie also Schülerinnen und Schüler darin unterstützen, diese Entwicklungsherausforderungen zu bewältigen. Das ist die ganz konsequente Ableitung aus dem Modell. Und die hat aber Folgen, nämlich eine Schule, die nur die Entwicklungsaufgaben bilden und qualifizieren in den Vordergrund stellt und die anderen vernachlässigt, hat keine Chance, dieses Ziel zu erreichen und starke Persönlichkeiten zu entwickeln. Sie muss den Bereich von Beziehungen, von Sozialkontakten, von Bindungen mit aufnehmen. Sie muss den Bereich von Konsum, Freizeit, Wirtschaftskompetenz, Medienkompetenz mit aufnehmen. Und sie muss Wertorientierung und soziales und politisches Engagement im schulischen Raum übrigens auch sehr stark mit aufnehmen. Das heißt, sie muss schon ein breites Konzept haben, wie wir das immer wieder auch in der reformpädagogischen und anderen Ansätzen gefordert haben und wissen, wie das aussehen kann. Und es gibt auch solche Studien, die das schaffen. Also das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung gibt uns auch einen Hinweis darauf, in welche Richtung das geht. Die Lehrerrolle, die Rolle der Lehrkraft ändert sich. Sie muss sich jetzt ganz schnell ändern, sonst verliert sie an Autorität. Der Lehrer, die Lehrerin ist nicht mehr die überlegene Wissensbeschafferin und der Instrukteur, der sagt, wie die Sachen sind, sondern das können sich die Schülerinnen und Schüler zum Teil viel souveräner selbst erschließen, sondern ist der Lernbegleiter, die Lernbegleiterin, ein Coach, ein Moderator. Und dieser Rollenwandel, der muss sich jetzt im Schulsystem abspielen. Und da tun wir uns in Deutschland sehr schwer, weil wir aus einer anderen Tradition kommen.
Und zwar systemisch tun wir uns schwer. Ich sehe tatsächlich, dass viele Kollegen das tatsächlich gerne umsetzen würden, gerne noch stärker sozialisieren, noch stärker fördern würden, aber dann durch die Selektionsfunktion, die Schule ja zwangsläufig hat, einfach ausgebremst werden. Wir müssen gleichermaßen fördern und selektieren. Und das ist eine Schieße, das ist eine Trennung, die
halt, kaum aufrechtzuerhalten ist. Bei dem
Sie haben vom
ich möchte gegen das zwangsläufig widersprechen. In unserem Schulsystem hat Schule diese Funktion, aber die ist nicht zwangsläufig und nicht überall gegeben. Und das könnte man mit politischem Willen durchaus ändern. Und ist ja in anderen Schulsystemen, Kanada oder Finnland, auch deutlich weniger. Und das würde, glaube ich, sehr entlasten. Ich wollte nur ganz kurz widersprechen. Das ist nicht zwangsläufig, sondern
Dankeschön.
Es ist
ja, halt gerade so. Das war auch tatsächlich nicht ich, der gesprochen hat, sondern ich, der ich beschrieben habe. Ja, genau. Das ist die Funktion, die Selektionsfunktion durch Benotung, ist die Funktion, die den meisten Lehrern wirklich sehr, sehr schwerfällt, die ich kenne. Ja.
Zumal, die ist ja auch grauenhaft, ja, oder? Absolut. Ich meine, man will junge Menschen begleiten und was mit ihnen lernen. Und dann muss man vorhersagen und in den nächsten 8 Jahren hast du die und die Chancen. Ich meine, was für eine Überforderung. Wer möchte denn solche Urteile fällen müssen?
Ich sehe bei meiner Tochter, die in der 2. Klasse ist, jetzt schon, wie langsam dieses kleine Pflänzchen der Neugierde und von Wissenshunger erstickt wird unter einem Berg von Noten, die tatsächlich, da sind wir wieder bei Standardisierung, die standardisierend einfach einen Stempel aufdrücken und das Kind manchmal in ihrer ganzen Neugierde unterdrücken, einfach weil Johanna manchmal einfach nicht so den Standards, kein Mensch entspricht ja den Standards absolut, ne? Genau. Das Wort Wissensmonopol, ich finde, das gehört auch ein wenig dazu, das Wissensmonopol des Lehrers fällt. Das, was früher vielleicht noch gegeben war, und das mag an der Hochschule, an der Universität tatsächlich ähnlich sein, das Wissensmonopol fällt und Wissen ist demokratischer geworden und für viele, für quasi alle Menschen mit Internetzugang abrufbar geworden. Und damit tun sich viele Menschen schwer. Ja, das sehe ich tatsächlich auch.
Ja, aber es ist eine einmalige Chance, die wir da haben für eine Veränderung der schulischen Arbeit und für eine Veränderung von Bildungsprozessen. Denn jetzt ist es ja passiert, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mehr die Unterlegenen sind, sondern zum Teil auf Augenhöhe mit einer Lehrkraft arbeiten können. Und ja, was Besseres konnte uns doch gar nicht passieren. Es ist durch das Digitale mit sehr stark gekommen. Ne? Durch Digitalisierungsprozesse, wenn wir die kompetent in den Griff bekommen und dann auch in der Schule immer wieder Lehrkräfte eingeschlossen trainieren, wie man mit digitalen Geräten und Plattformen und dergleichen wirklich zum Gewinn, zum persönlichen und gesellschaftlichen Gewinn umgeht, ja, dann kommen wir auf eine ganz neue Qualität von Bildungsarbeit. Also können wir das aufnehmen, was wir vorhin noch diskutiert haben. Digital ist ein Prozess, der ist neutral, der ist nicht böse und der ist nicht gut, sondern wir müssen ihn gestalten. Und im Bildungsbereich haben wir enorme Chancen. Und die werden dazu führen, wenn wir das richtig machen, dass wir eine viel bessere Möglichkeit haben, Schülerpersönlichkeiten zu stärken und sie eben in die Lage zu versetzen, mit ihren Lebensherausforderungen selbstständig und eigenständig aus eigener Kraft umzugehen.
Das ist etwas, was ich persönlich ganz sympathisch finde, sowohl am Modell der produktiven Realitätsverarbeitung als auch an dem Gespräch, was gerade deutlich wird. Kaum spreche ich vom Wort Problem, kommen Sie und sagen, nein, das ist kein Problem, das ist eine Chance, die man aktiv nutzen kann. Es ist die produktive Auseinandersetzung mit der Realität. Man ist nicht hilflos als Opfer, man ist nicht passiv ausgesetzt, sondern hat es selbst in der Hand und kann gestalten. Und das ist etwas, was man auch Jugendlichen immer wieder neu sagen kann. Da sind wir, Frau Professor Quenze, wieder bei Partizipation, bei der aktiven Auseinandersetzung. Wenn man das immer wieder verdeutlicht, dann kommt man aus einer Opferrolle, die bedauert und die Probleme beschreibt, hin in eine Aufbruchsstimmung. Ja,
genauso wie Sie es gesagt haben. Also wir dürfen ein Problem nicht zu einem Technikproblem machen, so als wenn uns die digitalen Medien im Weg stehen würden für gutes Lernen. Das ist das Gegenteil. Wie immer ist es die Frage, wie wir mit Technik umgehen. Und wir haben ganz selten mal, haben wir richtig Konsens in der Forschung, wenn es um etwas Soziales geht oder um Menschen. Aber ein Konsens ist, gelernt wird, wenn Menschen motiviert und interessiert sind. Und Sie haben es mit Ihrem Beispiel Ihrer Tochter ja auch beschrieben. Das ist so leicht, Motivation und Interesse zu ersticken. Ich meine, wir alle 4 sind LehrerInnen und haben diesen permanenten Kontakt mit Wissen und geben den weiter. Und Wissen, das hängt vom Fingerspitzengefühl ab. Man kann so viel falsch machen. Wir drei sind in Universitäten sozialisiert worden und wir haben Titel, Doktor und Professorin. Das sind ja alles Peinlichkeiten, auch in einem Bildungssystem, die ja längst abgeschafft gehören und die sind hinderlich. Ja, genauso wie in der Schule, wie dieses Hierarchieverhältnis. Aber wir machen das noch schlimmer. Ja, und so gestalten sich dann auch die Beziehungen und auf einmal hat der oder diejenige recht mit Titel. Und all das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Offene Räume, in denen Fragen gestellt werden können und nach Antworten gemeinsam gesucht. Dann macht es ja auch Spaß, das sind die Flow-Erlebnisse. Dass wir diejenigen fördern, die sowieso schon gut aufgestellt sind, das ist langweilig und in unserer Modellsprache wenig produktiv.
Wenig produktiv. Gäbe es etwas, wenn Sie sich auf ein, zwei Sätze festlegen könnten, gäbe es etwas, was Sie den Jugendlichen von heute gerne mitgeben würden?
Ganz platt, weitermachen und lauter werden. Also ich finde Jugendliche ganz großartig und ich finde, die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie toll die sind, wie solidarisch die waren, die alle Maßnahmen klaglos ertragen. Die saßen bis ganz am Schluss mit Maske in der Schule und haben trotzdem gelernt und waren froh, dass die Schulen wieder offen waren. Für eine Krankheit, die sie kaum betroffen hat, die Eltern und Großeltern betroffen hat, die Krankenhäuser. Und dann, als dann wieder alles offen war und sie wieder feiern konnten, kam sofort Mecker, hier Müll, hier sonst was. Und dann denke ich mir, die waren so toll und so großartig und so solidarisch und keiner dankt ihnen. Und ich finde, sie sind, also auch Klimawandel, Umweltschutz, alles, was ihnen so wichtig ist, sie drücken es aus, sie sagen es, aber dadurch, dass es so wenige sind, sagen sie es nicht laut genug. Und ich finde, sie sind, also nicht alle, aber doch im Großen und Ganzen finde ich Jugendliche heute ganz toll und finde, sie sollen da ganz selbstbewusst auftreten und das noch lauter und deutlicher sagen, was sie möchten und was sie auch von der Gesellschaft möchten und wo sie ihren Platz in der Gesellschaft sehen und was sie auch von der Gesellschaft erwarten, wie die sich bewegt. Das würde ich ihnen gerne mitgeben.
Frau Professor Quenzel, da sind wir wieder bei der Partizipation, ne? Mitmischen, ja genau, mischt mit. Ja. Herr Professor Bauer, was würden Sie Jugendlichen mitgeben?
Eigentlich ein kleines Geheimnis. Und zwar, was darin besteht, dass jetzt im Moment, wenn wir darauf schauen, wie geht das Leben nach der Schule weiter, eine Generation in ein Pensionsalter übergeht, also in die Rente übergeht, die wir die Babyboomer nennen, eine sehr starke, geburtenstarke Kohorte, Altersgruppe, die jetzt in Rente geht und die lässt neue Stellen. Die lässt Stellen frei und da wird die Generation Z, die jetzt junge Menschen werden, einmünden. Und es wird wahrscheinlich, wenn die Berechnungen stimmen und es keine ganz großen Veränderungen gibt auf dem Arbeitsmarkt, viel mehr Stellen geben als junge Menschen, die sie besetzen können. Das heißt, da entstehen Freiräume. Und mein Tipp ist, diese Chance nutzen, ein bisschen Druck rausnehmen, Interesse und Motivation entwickeln, dieser ganzen, wie wir heute sagen, diesem Narrativ der Erzählung, des Drucks auf den Lebenslauf ein bisschen entgehen, Horizont öffnen, global denken, diese Chance, die sich jetzt auch eröffnet, auch wahrnehmen, die Mobilität nutzen, die vorhanden ist, aber vor allem natürlich auch global denken. Und auf diese Weise Spaß haben an dem, was als Wissensvorrat vorhanden ist, so wie wir es ja auch gerade praktizieren, damit umgehen, wie mit einem Mosaik zusammenstecken und das, was sich jetzt bietet, ausschöpfen mit den enormen Möglichkeiten, die da sind.
Genau. Herr Professor Hurlmann, was möchten Sie Jugendlichen mitgeben auf den Weg ins Erwachsenenalter?
Ich würde sagen, lest mal noch genau nach, was im Text steht über das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung. Denn das ist der wichtigste Hinweis, den man euch geben kann und den ich euch geben möchte. Da ist deutlich, das Leben ist voller Herausforderungen und ich muss in der Lage sein, mit den Herausforderungen zurechtzukommen. Wenn ich meine Stärken und Schwächen kenne, auch die Schwächen, ganz wichtig, dann kann ich das besser bewältigen. Wenn ich weiß, vor welchen verschiedenen Herausforderungen ich stehe, guck dir mal das Konzept der Entwicklungsaufgaben an, da ist ein Versuch, das zu beschreiben, wird es mir auch leichter, weil ich dann erkennen kann, welches Spektrum von Anforderungen ich typischerweise im Jugendalter habe, stellt sich in anderen Lebensphasen übrigens auch. Es ist nicht nur im Jugendalter, aber da hat es eine besondere Zuspitzung. Da kannst du dich vorbereiten und kannst einschätzen, wo vielleicht auch bei den verschiedenen Entwicklungsaufgaben deine Stärken und Schwächen sind. Dann musst du immer mit bedenken, es kann sein, dass du das nicht schaffst, dass du irgendwo scheiterst. Das gehört mit zum Leben dazu. Es kann sein, dass du im Bildungsbereich oder beim Bereich der Wertorientierung durch kommst und kein eigenes Konzept entwickeln kannst. Jetzt gibt es Risiken, die kann man auch mit dem Modell beschreiben. Und wie komme ich aus den Risiken raus, kann ich auch erkennen, indem ich versuche, wieder auf den Entwicklungspfad, auf den Bewältigungspfad zurückzukommen. Und wenn mir das alles gelingt, dann bin ich eine starke Persönlichkeit. Und das ist das Ziel, dass du eine starke, souveräne, gesunde Persönlichkeit bist und an dich glaubst und an deine eigenen Fähigkeiten glaubst. Also einen solchen mutmachenden Ansatz, würde ich sagen. Und zugleich eben sagen, wenn du vielleicht noch einen draufsetzen willst, dann werde selbst ein Pädagoge oder eine Pädagogin und helfe anderen dabei, das Leben so zu gestalten, wie es hier beschrieben ist. Das finde ich das Schöne an dem Modell, das kriege ich durch Rückspiegelungen von Schülerinnen und Schülern immer wieder mit. Es hat diesen analytischen Wert. Ich verstehe, warum ein Mensch so ist, wie er ist und warum er in bestimmte Schwierigkeiten kommt. Aber ich kann es auch auf mich selbst beziehen, diese Spiegelung, diese Reflexion, die ist mit drin. Und so gesehen würde ich sagen, schaut euch das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung genau an. Genau, das hilft für euer eigenes Leben.
Ja, gewissermaßen als Routenplaner auf dem Weg ins Erwachsenenwerden, ne? Dass man sieht, wo man abbiegen muss. Herr Professor Hohlmann, zwei Fragen wurden sehr häufig gestellt und ich bitte Herr Professor Bauer, Sie und auch Frau Professor Quenzel etwas um Nachsicht, weil im Pädagogikunterricht fällt noch immer der Name Hohlmann, wenn es um das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung geht. Das wird sich wandeln, aber zwei Fragen gerade an Herr Professor Hohlmann wurden ganz häufig gestellt und eine von denen ist, wie sah der jugendliche Klaus Hohlmann aus? Wie war die Jugend von Professor Klaus, von damals Klaus Hohlmann?
Ja, das ist eine Frage, die ich schon vielfach beantwortet habe. Und die hat mich auch dazu geführt, ich kann an das anknüpfen, was ich gerade eben gesagt habe, was mir selbst geholfen hat, aus einer ganz schwierigen Situation herauszukommen. Ich bin nämlich als 14-Jähriger kriminell geworden. Und zwar deswegen, ganz, ganz eigenartig, das habe ich nachträglich erst verstanden, weil ich an ein Gymnasium gekommen bin, als erster in meiner Familie jemals, mich da überhaupt nicht wohlgefühlt habe, fremd gefühlt habe. Das waren alles Oberschichtkinder, die Söhne von Ärzten und Apothekern und Pastoren, die da saßen. Und ich war ein sozialer Aufsteiger und dachte so, jetzt zeigst du es denen mal. Jetzt hast du es geschafft zum Gymnasium, jetzt zeigst du mal, dass du gut bist. Und genau das war natürlich das Falsche. Ich war jetzt ein Streber, ich wurde gemobbt und habe mich verstrickt und habe dann eben als Ausweichverhalten zwei Diebstähle begangen. Ich wollte, dass das bekannt wird, auch in der Schule. Und es hat auch funktioniert. Nur der Haken an der Geschichte war, der Schüler, mit dem ich das zusammen gemacht habe aus der Klasse, der war wirklich auf die kriminelle Bahn geraten und hatte mit einem anderen Schüler von einer anderen Schule zusammen viele Diebstähle begangen. Und ich war jetzt plötzlich Bandenmitglied. Und als die Polizei uns beide dann aus der 9. Klasse der Schule in Zivil abführte im Polizeiwagen, wurde ich sofort von der Schule verwiesen, bin vor ein Jugendgericht gekommen, bin zu Wochenendarresten verurteilt worden und hatte ganz große Schwierigkeiten, überhaupt meine Schullaufbahn fortzusetzen. Und das hat mich beschäftigt. Ich habe aus persönlichen Gründen ganz starken Zugang dazu, wie man in seinem Leben Herausforderungen hat, dass man daran scheitern kann. Und das aber nachträglich zu verstehen, das hat mir geholfen. So bin ich darauf gekommen, mich mit diesen Entwicklungstheorien und mit Entwicklungsaufgaben zu beschäftigen und weiß heute, der Fall Klaus Hohlmann ist dann geklärt. Mit dem Modell. Heute, Entwicklungsaufgabe bilden und qualifizieren habe ich überdreht. Entwicklungsaufgabe Beziehungsgestaltung, Freunde habe ich völlig falsch eingeschätzt. Und bei den anderen beiden Entwicklungsaufgaben war ich auch nicht sehr stark. Und das hat den Einbruch gebracht. Und wieder rausgekommen bin ich dadurch, dass ich schließlich doch noch eine Schule fand, wo Lehrerinnen und Lehrer mit mir gearbeitet haben und mir wieder eine neue Rolle gegeben haben.
Wo wir wieder bei der Wichtigkeit von Schule wären, ne? Bei der Förderung von Schule. Die zweite Frage, ich habe ja gesagt, zwei Fragen gehen an die Person Klaus Horelmann. Die zweite Frage ist die, wären Sie heute gerne noch einmal jung und unter den Jugendlichen von heute, Teil der Jugend von heute als Jugendlicher?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich finde, das ist heute anspruchsvoll, in einem Dauerkrisenmodus groß zu werden und gar nicht mehr so richtig auf die Zukunft hin planen zu können. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch eine enorme Chance, sich selbst zu finden und sich selbst zu entwickeln. Und die Freiheitsgrade, die man heute hat, sich zu entwickeln, die sind deutlich größer als in meiner Jugendzeit. Also das sehe ich schon mit großem Neid, welche Chancen man heute hat. Aber mit all den Problemen, die wir ja auch diskutiert haben, mit dem Entwicklungsdruck und diesem Gefühl, dass man immer was Unverwechselbares sein möchte und sein muss. Und doch würde ich sehr gerne heute nochmal Jugendlicher sein. Und ich finde immer gerade da in der Phase, wo man ist, muss man sich auch zurechtfinden. Ich habe das jetzt in meiner jetzigen Lebensphase zu tun. Da hilft mir auch das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung. Ich freue mich, dass ich zwei jüngere Kollegen habe, den Gudrun Quenzel und Ulrich Bauer, die mich dabei unterstützen. Ich bin denen sehr dankbar, dass sie sagen, jo, wir sind bereit, wir lassen uns auf deine Gedankenwelt, auf deine Theorie ein. Nun gib uns aber auch die Freiheit, sie weiterzuentwickeln und auf den aktuellen Stand zu bringen. Und ich hoffe, dass ich das schaffe und auch die Toleranz dazu aufbringe. Ich glaube, wir sind schon gute Schritte vorangekommen, sodass dieses Modell weiterleben kann und immer wieder angepasst werden kann an aktuelle Entwicklungen.
Ja, ich danke Ihnen und blicke ganz gespannt, Herr Professor Bauer und Frau Professor Quenzel, auf das, was kommen wird und was wir noch von vom Modell der produktiven Realitätsverarbeitung und von der Jugendforschung generell hören werden. Ich bin sicher, dass das auch Einzug halten wird an die Gymnasien Nordrhein-Westfalen in den Pädagogikunterricht. Ich wäre mit meinen Fragen tatsächlich am Ende.
Ich muss zum Schluss noch eine Anekdote erzählen. Ja. Kleinen witzigen Abschluss. Ich kriege ja immer, wenn Abiturprüfungen sind, Uli und Gudrun kennen das, ich schicke einiges davon weiter, schreiben mir die Schülerinnen und Schüler. Ah, Herr Horelmann, wie konnten Sie nur so eine Theorie entwickeln? Das ist ja schrecklich, ich habe es nicht verstanden. Aber können Sie mir wenigstens mal die siebte Maxime nochmal eben erklären? Aber übermorgen um 10 ist die Klausur. Und in diese Richtung. Aber das, und es kommt auch mal eine Mail, da steht dann drin, neulich habe ich einem Mitschüler helfen können, der hatte Probleme der Selbstakzeptanz. Und dann habe ich nochmal geschaut, welche Maxime passt denn da? Und ich konnte ihm dann deutlich machen, dass er also übertriebene Erwartungen an sich hat und dass er daran arbeiten muss. Und da war das Modell dann sehr hilfreich. Aber das Witzigste war, Herr Hohlmann, wir haben eine sehr nette Lehrerin. Die darf uns ja eigentlich die Abiturprüfungsthemen nicht sagen, aber sie hat da ihre Erfahrung und sie hat gesagt, es könnte sein, dass da das Konzept der Entwicklungsdynamik im Jugendalter kommt und wahrscheinlich soll das dann verglichen werden mit dem Modell der produktiven Realitätsverarbeitung, wo die äußeren Einflüsse ja dann noch etwas stärker betont werden. Ja. Und jetzt haben wir im Internet gesucht und geguckt und haben festgestellt, sie leben ja noch. Und weil sie noch leben, können wir Ihnen ja unsere Frage mal eben direkt stellen, ob Sie uns das mal eben zurechtlegen können. Das finde ich immer sehr süß und trifft die Sache auf. Und das Modell gibt es jetzt seit 40 Jahren und ich hoffe, dass es noch weitere 40 gibt.
Ja, da hoffe ich mit. Und wir tun alles dafür, um das noch bekannter zu machen und Jugend.